aber trotzdem nicht die Sicht und die Hoffnung verlieren, dass Gott mit mir auf dem Weg ist, auch in dem, wo ich jetzt geduldig sein muss. Geduld ist ein Warten auf Gottes Eingreifen und sein Handeln. Jemand hat einmal gesagt, was Gott an uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Geduldig dranbleiben schafft positive Veränderungen in uns. Es dient eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Das war übrigens das Ergebnis von dem Marshmallow-Test. Der Mann hat nämlich diese Vierjährigen für die nächsten 20 Jahre in ihrem Leben begleitet und mal genau angeguckt, was aus ihrem Leben geworden ist. Nicht nur als Karriere, sondern als Menschen so im breiten Spektrum. Und wisst ihr, was seine Erkenntnis war? Die Erkenntnis war, je länger die Kinder ausgehalten haben, bevor sie nach dem Ei griffen oder gar nicht danach griffen, umso besser und stabiler und ausgeglichener und erfolgreicher waren sie im Leben später. Das heißt, den Spannungsbogen aushalten zu können, warten zu können, sich im Griff zu haben, ist eine Eigenschaft, die gute Früchte trägt im Leben. Gott möchte uns in unserem Leben umgestalten. Er möchte uns zu besseren Menschen machen. Und wir wissen das, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und dazu bedient sich Gott mancher Umstände, auch anderer Menschen. Wie füllen wir Wartezeit richtig, wenn wir die Spannung nicht auflösen? Der Landwirt, hier wird das Bild des Landwirtes verwendet, weiß, dass er Wachstum nicht beschleunigen kann. Er muss warten. Das müssen wir auch wieder lernen. Wir sind so eine Instant-Gesellschaft und wir werden uns wieder daran erinnern müssen, dass Wachstum Zeit braucht. Es gibt Prozesse, die lassen sich nicht beschleunigen. Das Leben bringt Entwicklungen mit sich, die kriegt keiner im Schnellverfahren abgekürzt. Zeit lässt sich nicht in allen Bereichen komprimieren. Nicht nur Mais und Gemüse brauchen Zeit zum Wachsen. Charakter entsteht auch nicht über Nacht. Und geistliches Wachstum gibt es nicht aus der Mikrowelle. Wachstum hat seine Phasen, die man nicht ohne Nebenwirkungen abkürzen kann. Gilt es zu verstehen, für unser eigenes Leben, aber auch für uns in der Gemeinde. Und darum, wir warten richtig, wenn wir Spannungen aushalten und nicht die Lösung selber suchen. Das Zweite, wir dürfen die Zeit nicht verpennen. Warten kann ja müde machen. Also wer noch eine Stunde bis zur Ankunft des Zuges hat, der kann ja in die Versuchung geraten, ein Nickerchen zu machen. Wenn man ein Nickerchen macht und hat seinen Wecker nicht gestellt, dann kann es allerdings passieren, dass man eventuell die Ankunft und die Abfahrt des Zuges verpennt. Und das ist die Aufforderung am Advent für uns als Christen, wir sollen wach bleiben. Was heißt es eigentlich, wach bleiben? Wach bleiben heißt für mich eigentlich, wir brauchen ein Gespür dafür, was Gott von uns will und was Gott für uns auch gerade tut, hier in der Welt. Was gerade dran ist, das heißt wach bleiben. Pennen heißt für Christen, dass sie mit allem, wie es immer ist, zufrieden sind. Ich sage es mal ganz krass, dass die Liturgie stimmt und die Gitarre auch gut gestimmt ist und dass die Stühle richtig stehen und dass jeder seinen Platz hat. Und dass es schön gemütlich ist und keine Unruhe gibt, dass alles seinen gewohnten Gang geht, dass wir die Lieder alle mitsingen können. Es gibt ja eine ganze Reihe von Faktoren, die gehören zu diesem Wohlgefühl dazu. Aber das kann auch ein Einlullen einer Gemeinde sein, weil man nicht mehr am Puls dessen dran ist, was Gott eigentlich gerade tut. Wir erleben jetzt ja gerade etwas, das ist ja sehr umstritten. Ne? Ich weiß nicht, welche Meinung ihr habt hinsichtlich der Flüchtlinge. Vor 3 Wochen kam vom Allensbacher Forschungsinstitut eine Untersuchung heraus, bei der man festgestellt hat, dass die meisten Deutschen nicht ehrlich sagen, was sie darüber denken, weil sie Angst davor haben, dass sie dann in der Öffentlichkeit als Nazis verschrien werden. Glaube ich bestimmt, dass das so ist. Viele drücken das, was sie wirklich denken, nach innen rein. Ich persönlich denke, man darf das nicht bagatellisieren und unter den Tisch schieben. Ich möchte mich aber auch nicht denen irgendwie anhängen oder von denen benutzen lassen, die immer nur die schlimmsten Szenarien an die Wand malen. Finsteres, weiß ich was, halte ich auch nicht für sehr hilfreich, auch nicht für sehr sachlich. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, auf die Details, weil ich jetzt wirklich glaube, dass es eine sehr, sehr schwierige Geschichte ist, die nicht so einfach zu beantworten ist, wie mancher es denkt. Sehr, sehr komplex, wo ich dann auch glaube, dass viele von uns überhaupt nicht einmal die Einsicht haben, welche Prozesse im Hintergrund auch noch stattgefunden haben, die uns niemand erklärt, die letztlich auch dazu geführt haben. Also von daher gesehen, vielschichtiges Thema, da muss man sehr vorsichtig sein. Aber können wir noch denken als Christen, dass Gott es zumindest zugelassen hat? Wir haben über viele Jahre versucht, Leute in diesen Ländern missionarisch zu erreichen und wir konnten es nicht. Es war nicht möglich. Wir haben in Gebetsstunden das als Gebetsanliegen gehabt, dass Gott doch die Moslems auch erreicht. Stimmt's? So, jetzt schickt Gott die Leute zu uns. Dann soll es uns plötzlich nicht mehr passen? Was soll das denn? Das kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Man kann über viele Dinge diskutieren, ob das richtig ist oder jenes richtig ist. Ich weiß im Staat, ob das auf Kommunalebene ist oder sonst weiter. Ist okay, kann man drüber reden. Aber dass wir als Christen nicht mehr begreifen, dass Gott hier vielleicht etwas ganz Entscheidendes tut und dass uns eine Verantwortung zukommt und dass wir gefälligst nicht zu pennen haben, sondern dass wir wach sein sollen, das gehört zum Wachsein dazu. Hier stößt Gott uns eine Tür auf. Und wir sollten uns nicht versuchen, in unser kuscheliges Nest zurückzuziehen und zu sagen, geht mich nichts an. Ist alles nur schlimm. Es werden einmal in Zukunft nicht nur Deutsche vor Gott erscheinen. Das werden viele Nationalitäten sein. Das wird nicht nur die Volkstreuen hier sein. Das wird ein Multikulti-Ding, wenn Christus wiederkommt. Menschen aus allen Nationen. Wir dürfen die Zeit nicht verpennen. Das gehört dazu, je nachdem, wie man wartet. Und das Dritte, Wartezeiten müssen sinnvoll gefüllt sein. Das Problem, das die Kinder beim Marshmallow-Test hatten, war, wenn man das mal sich genau angeguckt hat, dass sie sich die ganze Zeit auf den Gegenstand des Wartens konzentriert haben. Die hatten immer dieses Überraschungsei im Auge. Da haben sie mal hingeguckt. Und die Fixierung auf diesen Gegenstand wird zum Hauptproblem. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz. Also wer zum Beispiel an einem Abnehmprogramm teilnimmt und sich stündlich auf die Waage stellt, der wird feststellen, das erhöht die Frustration, weil sich einem der Eindruck aufdrängt, dass sich überhaupt nichts bewegt nach 24 Stunden. Auch wenn man das nicht erwarten sollte. Was macht der Landwirt, der auf die Ernte wartet? Der sitzt nicht mit dem Zollstock am Acker und misst stündlich die Wachstumsschritte, sondern er wendet sich seiner Arbeit zu. Weiß ich, keine Ahnung. Der wartet die Maschinen, richtet die Gebäude, in die er die Ernte einlagern will. Er bereitet sich auf die Ernte vor. Seine Zeit ist sinnvoll gefüllt, während er wartet. Wenn wir geduldig sein müssen, das heißt, wenn wir warten müssen, dann dürfen wir uns nicht auf den Gegenstand, auf die Veränderung und die Erlösung fixieren. Wir sollen sie auf der einen Seite schon im Blick haben, aber uns gleichzeitig mit dem beschäftigen, was uns heute und jetzt vor die Hände gelegt ist. Es geht nicht darum, Zeit totzuschlagen, sondern sie sinnvoll zu füllen. Also auch im Wartezimmer, ne? Man muss sich dann halt vorher überlegen, was man macht. Vielleicht hat man endlich Zeit, mit Leuten zu reden, mit denen man sonst nie geredet hätte. Sinnvolle Bücher mitnehmen und lesen, in Stille beten. Während der Landwirt hier in dem Bild seiner Arbeit nachgeht, wächst die Saat auf. Die wächst auf dem Acker ganz von selbst. Aber man sieht in der Regel, also wer sich mit Landwirtschaft ein bisschen auskennt, man sieht am Anfang, ganz am Anfang nicht sehr viel. von dem, was im Wachstum geschieht. Für mich war das mal so ein Beispiel bei einer Kokosnuss. Wenn die auf dem Boden liegt, das sind nicht die runden Dinger da, ne, die man mal in Werbung sieht, sondern das ist groß mit Faserschale. Die fallen runter und die liegen da Wochen und Monate lang. Und man sieht gar nichts, gar nichts. Die liegen da rum. Und es kann dann schon mal passieren, dass einer denkt, so ein Mistding, und will es wegkicken. Der braucht hinterher eine Bandage am Bein. Denn was man nicht sieht, die Kokosnuss hat nach ein paar Wochen eine dicke Wurzel nach unten getrieben. Die Wurzel wächst als erstes, die wächst ganz tief runter und man sieht nichts, da kommt noch kein Trieb. Und erst hinterher kommt ein Trieb raus, aber dann ist die Wurzel schon richtig tief drin. Wir sehen Wachstum und Veränderungen oft nicht unbedingt. Und wir sind frustriert, wenn wir keine sichtbaren Ergebnisse sehen. Wir müssen uns das sagen lassen. Konzentriere dich nicht auf das Ergebnis, auf den Wunsch, sondern konzentriere dich auf deine Aufgaben heute. Gott handelt im Verborgenen. Und Gott handelt vielleicht auch völlig anders, als wir es erwartet haben. Es war für mich einmal sehr eindrücklich in Manus, als wir dort gearbeitet haben und die Kirche war ziemlich am Boden am Anfang. Und ich habe dann mal in den Statistiken gelesen, die Liebenzeller Mission hatte über 60 Personen eine Ausbildung gezahlt, eine theologische Ausbildung. Und alle von denen haben nicht als Pastoren gearbeitet, sondern haben diese Ausbildung genutzt als Sprungbrett, in irgendeinen säkularen Job reinzukommen, wo sie richtig Geld verdient haben. Und ich war mal mit einem der ehemaligen Missionare im Gespräch und der war so bitter enttäuscht und hat gesagt, alles umsonst, Geld verschwendet, nichts gewachsen, nichts entstanden. Das war der Eindruck. Ich würde heute sagen, der hat nicht recht, der hat etwas nicht gesehen. Diese Leute, die sind nicht vom Glauben abgefallen, die sind Christen geblieben. Die haben in verschiedenen Firmen verantwortliche Positionen gehabt, haben etwas geleistet und jetzt kommen die zurück. Sie sind Rentner. In Neuguinea geht man schon etwas früher in die Rente. Die kommen zurück als Rentner und jetzt kommen sie als solche, die auch mal Theologie studiert haben, aber die auch vieles im Management und in anderen Bereichen gelernt haben. Und sie kommen und arbeiten ehrenamtlich in den Gemeinden mit und plötzlich wächst etwas in unseren Gemeinden, was so nicht hätte wachsen können, wenn es diese Leute in dieser Mischung nicht geben würde. Und dann habe ich gedacht, nee, es war nicht umsonst. Da ist etwas gewachsen, nur es ist etwas anderes gewachsen, als wir es uns vorgestellt haben. Und warten heißt, auf Gott warten heißt, dass wir Gott nicht vorschreiben, wie er einmal handelt und was er tut, sondern dass wir offen dafür sind, dass Gott gegebenenfalls ganz anders handelt, die Dinge ganz anders macht, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Wir warten richtig, wenn wir unsere Zeit mit sinnvollen Tätigkeiten füllen. Geduld ist nicht gerade das kann ich zumindest von mir sagen, was meinem Naturell entspricht. Man kann oder sollte sicherlich versuchen, sich in Geduld zu üben oder sich zusammenzureißen. Aber das kann sehr schnell zum Krampf werden. Sehr zum Krampf, zum frommen Krampf. Und ich finde es so gut, dass wir wissen können, dass wir als bittende Menschen zu Gott kommen können. Denn Geduld wird beschrieben als eine Frucht des Heiligen Geistes, nicht meiner eigenen Bemühungen. Das entbindet mich nicht der Verantwortung, das zu tun, was ich tun kann. Aber dass ich weiß, Gottes Geist will es schaffen. Und darum, wer richtig warten will, der braucht Zeit mit Gott. Ich hatte gestern Konfirmandenunterricht, wir haben ja immer so Konfirmandenseminar, und da hatte ich auch das Thema Heiliger Geist dran. Und ich habe den Kids das genau gesagt. Ich habe gesagt, also wenn ich euch einen Tipp geben kann, ihr braucht Zeit mit Gott. Gott lädt uns alle ein, dass wir mit ihm reden. Und wir sollten eigentlich routinemäßig eine Zeit einplanen, wo wir ganz offen mit Gott im Gespräch sind. Über unser Leben, unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Ängste und Sorgen, was uns Spaß macht. Egal was im Leben, unsere Beziehungen. Ganz offen mit Gott reden. Und dass man diese Zeit nicht irgendwie ausklammert und ständig reduziert. Nur wer so offen mit Gott lebt im Alltag und sich diese Zeit nimmt, wird auch die Erfahrung machen, dass Gott im Leben handelt und uns auch verändert und uns das gibt, was wir brauchen. Also das Gebet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte schnell, ist etwas paradox. Gott geht seine eigenen Wege, das Ziel auch bei uns zu erreichen. Mich hat selber mal Psalm 1 sehr getröstet. Das habe ich mal irgendwann gelesen. Und gerade im Blick auf mich selber, weil ich gedacht habe, naja, also so viel Weiterentwicklung auch als Christ sehe ich jetzt nicht unbedingt bei mir. Und dann steht da im Psalm 1, der ist gepflanzt an den Wasserbächen. Und dann kommt der Satz, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wer in Gottes Nähe bleibt, wer seine Nähe sucht und auf ihn wartet, der wird auch die Frucht der Geduld, die in seinem Leben wächst, zu seiner Zeit erleben. Und darum, jetzt im Advent, halte dir vor Augen, welche Hoffnung Gott uns gegeben hat. Die neue Welt. Also wir dürfen ruhig träumen. Ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Streit, ohne Krieg. Den ganzen Dreck, den wir heute erleben in der Welt, gibt es nicht mehr. Wir können Gott sehen. Vergiss das nicht, das ist unsere Hoffnung. Ein guter Rat, schlag dir nicht den Ranzen bei der Vorspeise voll. Es kommt noch was. Löse die Spannungen nicht auf, verpenne nicht die Zeit und fülle deine Wartezeit sinnvoll. Und uns ist allen Hebräer 10 zugesagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Ich bete noch mit uns.